Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 1, die Verse 10 bis 16 und 20. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Als der Apostel Johannes diese Offenbarung empfing, befand er sich, wie wir bereits gehört und gelesen haben, auf der Insel Patmos in der Verbannung. Das war kein angenehmer Aufenthalt dort, im Gegenteil, das bedeutete für Johannes Leiden, Trübsal, Not, Anfechtungen. Und gerade in diese Situation hinein offenbarte sich Gott in einer ganz wunderbaren Art und Weise. Wir sehen daran, dass Gottes Handeln völlig unabhängig von den äußeren Umständen ist. Unser natürliches Denken ist ja in der Regel doch so, dass wir meinen, dass je schöner die Umstände sind, je angenehmer das ist, was wir so erfahren und erleben, desto herrlicher könnte sich auch Gott offenbaren. Aber das ist durchaus nicht immer so. Unser Denken geht dahin, dass wir meinen, wenn sich dieses oder jenes ändern würde in meinem Leben, in meinem Umfeld, dann könnte ich auch eine bessere Beziehung haben zu Gott, dann könnte ich auch gesegnetere Erfahrungen machen. Aber das ist ein verkehrtes Denken, das wir von Natur aus an uns haben. Gott offenbart sich gerade immer wieder auch in notvollen Umständen. Gott offenbart sich gerade auch immer wieder in leidvollen Situationen. Er gibt uns auch schöne Tage, gibt uns Festtage, wie wir es gestern auch hier erleben durften. Und das dürfen wir wirklich auch aus Gottes Hand dankbar so annehmen. Wir dürfen das genießen. So schreibt auch der Apostel Paulus. Aber es gibt eben auch Zeiten der Bedrängnis und der Not, und gerade in solchen Zeiten offenbart sich dann der Herr in einer Tiefe, in der wir es vielleicht in der Vergangenheit so noch nicht erlebt und erfahren haben. Also Gottes Offenbarungen sind unabhängig von den äußeren Umständen. Ich wurde erinnert an den Apostel Paulus, der im 2. Korintherbrief erzählt, dass er einen Pfahl oder einen Dorn im Fleische hatte. Das heißt also, irgendetwas gab es in seinem Leben, was ihm außerordentlich zu schaffen machte. Er beschreibt das so oder umschreibt das so, dass Satans Engel ihn mit Fäusten schlugen. Man hat sich viel Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutete. Manche gehen davon aus, dass er eine spezielle Krankheit hatte. Manche gehen von dämonischen Anfechtungen aus. Wir wissen es letztlich nicht, können es nur so nehmen, wie es da geschrieben steht, Satans Engel schlug ihn mit Fäusten, was auch immer das bedeutet hat. Und er meinte, wenn du davon los bist, wenn du davon frei bist, dann kannst du dem Herrn viel besser dienen. Das beschwert dich doch nur. Und dann berichtet er, wie er den Herrn angerufen hat, angefleht hat um Befreiung von dieser großen Not und Anfechtung. Und der Herr gab ihm eine Antwort. Er erhörte sein Gebet nicht so, wie Paulus sich das vorstellte. Aber er erhörte sein Gebet, indem er ihm eine klare Antwort gab, die lautet: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus, sei zufrieden mit meiner Gnade. Die reicht vollkommen aus für dich, auch zum Dienst für mich. Und wenn es mir gefällt, dir hier eine spezielle Anfechtung zu geben, dir ein Schwergewicht zu geben, damit du nicht abhebst, damit du dich nicht rühmst deiner hohen Offenbarungen, dann sei dankbar dafür, denn meine Kraft offenbart sich in deiner Schwachheit. Gott macht uns klein, damit er groß werden kann. Er macht uns schwach, damit sich seine Kraft, seine Auferstehungskraft in unserem Leben offenbaren kann. Gottes Denken ist so ganz anders als unser natürliches Denken. Also, was Paulus als ein Hindernis ansah, war in Wirklichkeit in den Augen Gottes, und Paulus wurde darüber klar informiert, ein großer Segen. Eine Hilfe, damit er Segensträger sein konnte. Er schreibt an anderer Stelle im Philipperbrief folgendes, Kapitel 1, 12: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Wie stand es denn um ihn? Nun, er befand sich im Gefängnis, als er diese Worte schrieb. Und er sagt: Diese Situation geriet zur Förderung des Evangeliums. Und er führt das dann auch noch etwas genauer, konkreter aus, in den Versen 13 und 14. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Das also, was zunächst aussah wie ein Hindernis, der Apostel Paulus in Fesseln, er konnte sich nicht frei bewegen, wie er wollte, wie gerne wäre er unterwegs gewesen, um Menschen das Evangelium zu verkündigen. Genau das geriet zur Förderung des Evangeliums. Und so heißt es immer wieder für uns umzudenken. Und die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Und nicht zu meinen, Segnungen Gottes seien abhängig von äußeren Umständen. Offenbarungen Gottes könne es nur geben, da wo es uns gut ginge. Wir sind dankbar für gute Tage. Aber die Geschichte lehrt, dass Gott sich immer wieder in der Gemeinde in Leidenszeiten in einer ganz besonderen Art und Weise geoffenbart hat. Und das ist hier der Fall. Johannes, der Apostel, auf der Insel Patmos in der Verbannung. Ich dachte an Bunyan, der dieses weltbekannte Buch Die Pilgerreise geschrieben hat, in aller Welt verbreitet. Er schrieb dieses Buch im Gefängnis. 20 Jahre lang musste er im Gefängnis sein und musste eine schwere Zeit durchleiden, und in dieser Zeit offenbarte sich der Herr ihm in besonderer Weise und er schrieb dieses Buch, die Pilgerreise. Oder denken wir an die herrlichen Lieder von Paul Gerhardt, ist ja immer wieder das Beispiel, ja, gedichtet während einer sehr, sehr schweren Zeit. Da haben wir dieses herrliche Lied, Befiehl du deine Wege, und ich las, dass er das gedichtet hat in einer sehr schwierigen Situation. Seine Frau kam mittags zu ihm und sagte zu ihm: Hör mal, ich bin nicht mehr in der Lage, dir eine Mahlzeit zuzubereiten. Da zog er sich zurück und dichtete dieses Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Wegen gibt gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und deshalb sind diese Lieder auch heute noch von solch einem Gewicht, weil sie in solchen Situationen entstanden sind. Und wir freuen uns darüber, werden dadurch gestärkt und erquickt. Also das ist das eine, die Zeit, in der diese Offenbarung Johannes geschenkt wurde, war sowohl für ihn als auch für die Gemeinde Jesu damals überhaupt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Vielleicht befand sich Johannes hier gerade im Gebet, als er vom Geist Gottes ergriffen wurde. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Es geschah am Tag des Herrn, das bezieht sich wahrscheinlich auf den ersten Tag in der Woche. Da versammelte sich die Gemeinde in der damaligen Zeit zum Brotbrechen, zur Anbetung, zur Verkündigung des Wortes Gottes, zur Unterweisung. Es war der Auferstehungstag und das ist wohl hier gemeint, wenn es heißt, am Tag des Herrn. Der Geist ergriff ihn. Das heißt, der Handelnde ist hier Gott selbst. Der Handelnde ist der Heilige Geist. Der Handelnde ist nicht Johannes. Er wird ergriffen. Das wird hier passiv geschildert. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn. Im Epheserbrief schreibt der Apostel Paulus, werdet voll Geistes. Oder eine andere Übersetzung, die ich persönlich sehr schätze, lautet, lasst euch beständig vom Heiligen Geist erfüllen. Auch das ist eine passive Form. Lasst euch erfüllen. Wir sind also nicht die Aktiven in dieser Situation, in diesem Zusammenhang, sondern wir werden erfüllt. Es geschieht etwas an uns. Nicht Johannes hat den Heiligen Geist im Griff, sondern der Heilige Geist ergriff ihn. Und das gilt es auch von uns so zu sagen und immer wieder zu verstehen. Nicht wir verfügen über Gott, wir verfügen auch nicht über sein Wort, sondern Gott, der Heilige Geist, verfügt über uns. Es geht darum, dass er uns in den Griff bekommt. Und es geht nicht darum, dass wir über das Wort Gottes verfügen, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes Macht gewinnt über uns. Also umgekehrt. Ich wurde vom Geist ergriffen, so heißt es hier. Nun, das bedeutet doch gleichzeitig, dass wir auch solche sind, die sich Gott völlig und ganz, soweit es uns geschenkt ist, soweit wir es erkennen, zur Verfügung stellen. Wir sprechen immer wieder von Hingabe und meinen zunächst einmal die stellvertretende Hingabe unseres Herrn Jesus damit. Das ist das Fundament, das ist das, was wir immer wieder ins Zentrum rücken, hier in unserer Gemeinde, in der Verkündigung. Es geht nicht in erster Linie um unsere Hingabe an Gott, sondern es geht in erster Linie um die stellvertretende Hingabe unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unser Heil, dass er sich an unserer Stelle Gott ganz und völlig hingegeben hat. Das ist eine hundertprozentige Hingabe, auf die wir uns berufen, immer wieder uns stellen im Glauben. Unsere Hingabe an Gott ist eine mangelhafte. Selbst die Hingabe des Apostels Paulus war nicht vollkommen. Er sagt es an einer Stelle im Philipperbrief, nicht, dass ich schon vollkommen wäre. Auf der einen Seite kann er sagen, ich bin vollkommen. Warum? Weil ihm die Hingabe Jesu, die stellvertretende Hingabe, der stellvertretende Gehorsam Jesu zugerechnet wurde im Glauben. Da geht es nicht um unseren Gehorsam, um unsere Hingabe, um unsere Entschiedenheit, sondern da geht es um den Gehorsam Christi, um seine Hingabe, um seine Entschiedenheit. Das ist vollkommen und das ist unser Heil. Auf der anderen Seite muss Paulus sagen, ich bin noch unvollkommen. Und da geht es um seinen Gehorsam Gott gegenüber, um seine Hingabe ihm gegenüber in der Nachfolge Jesu. Das ist wichtig, dass wir das klar auseinanderhalten. Und wenn der Heilige Geist uns nun gebrauchen will in dieser Welt, als Diener Gottes, als Werkzeuge Gottes, dann bedeutet das, dass er uns zunächst einmal willig macht, uns dem Herrn hinzugeben. Auf der Grundlage seiner stellvertretenden Hingabe geben wir nun unseren Leib dem Herrn hin. Stellen wir uns selbst und unseren Leib ihm zur Verfügung. Es gab ja auch eine Zeit, in der man dachte, was hat unser Leib, was haben die Glieder unseres Leibes mit dem Gottesdienst, mit der Nachfolge Jesu zu tun. Es geht um unsere Seele und auch nicht um unseren Leib. Aber die Schrift lehrt uns etwas anderes. Sie sagt, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben gerade einige Worte gehört aus dem Römerbrief. Und ich will uns da noch einmal an ein Wort erinnern. Römer Kapitel 6, Vers 13. Ein sehr, sehr wichtiges Wort, wo wir auch fein diese Unterscheidung treffen können zwischen der stellvertretenden Hingabe Jesu und unserer Hingabe an ihn. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit oder als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Was schreibt Paulus hier nicht? Zunächst einmal sehr wichtig, ganz wichtig, von größter Bedeutung. Er schreibt nicht, gebt euch selbst und eure Glieder Gott hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit, damit ihr lebendig werdet für Gott, sondern als solche, die in Christus Jesus lebendig geworden sind, als solche, die tot waren in Sünden und Übertretungen und nun in Christus lebendig geworden sind, gebt eure Glieder Gott hin. Stellt euch ihm zur Verfügung. Wir merken, das ist ein Unterschied. Es ist falsch, wenn man heute sagt, wenn du gerettet werden möchtest, dann übergib dich dem Herrn. Das ist falsch, ist kein Evangelium. Was ist Evangelium? Evangelium ist, tu Buße und glaube an das Evangelium. Glaube an die rettende Tat unseres Herrn Jesus Christus. Glaube an das, was Gott in Christus getan hat. Das ist Evangelium. Auf dieser Grundlage als Gerettete, als solche, die aus den Toten lebendig geworden sind, geistlich jetzt gesprochen, geben wir uns dem Herrn hin. Also noch einmal, wir übergeben uns nicht dem Herrn, um lebendig zu werden, sondern als solche, die lebendig geworden sind durch den Glauben an Christus, geben wir uns dem Herrn hin, übergeben wir ihm unsere Glieder. Und das ist eine ganz praktische Sache. Und da ist es wichtig, dass jeder Einzelne unter uns das mal durchgeht in der Stille. Wie ist das mit meinen Augen? Habe ich meine Augen dem Herrn zur Verfügung gestellt? Was schaue ich an mit meinen Augen? Meine ich könnte damit machen, was ich will. Ich könnte damit anschauen, was ich will. Oder habe ich meine Augen dem Herrn zur Verfügung gestellt? Eure Glieder, heißt es doch, die Glieder eures Leibes. Da wird es ganz praktisch. Lies es mit meinen Ohren, was hören sie? Sie sollen das hören, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wie ist es mit meinem Mund, mit meiner Zunge? Was redet sie? Hast du deine Zunge dem Herrn übergeben? Aufgrund von Römer 6, Vers 13. Gehört sie ihm? Grundsätzlich gehört ihm alles in deinem Leben. Aber hast du auch diese Hingabe vollzogen auf der Grundlage der Erlösung? Hast du gesagt, Herr Jesus, meine Zunge soll das reden, was dich ehrt, was dich verherrlicht? Nichts anderes. Und so geht deinen Leib weiter durch. Die Hände, die Füße, dein ganzer Leib, deine Geschlechtlichkeit. Auch deine Geschlechtlichkeit, auch in der Ehe, soll Gott verherrlichen, ihn verherrlichen, soll ihm übergeben sein. Das sind ganz wichtige Dinge, da wird es ganz konkret. Also unser Glaubensleben hat es etwas zu tun mit unserem Leib, mit den Gliedern unseres Leibes. Dass das alles dann sehr unvollkommen ist, das ist klar, im Unterschied zu unserer Gerechtigkeit, die wir haben in Christus, die ist vollkommen. Ich hoffe, dass das immer wieder klar wird, dass die Dinge recht miteinander verbunden werden. Und da, wo das geschieht, da hat der Heilige Geist Macht in unserem Herzen und Macht über unser Leben, ganz praktisch. Da ist er es, der uns im Griff hat und nicht umgekehrt. Wir bestimmen nicht über ihn, er bestimmt über uns. Also, er wurde vom Geist ergriffen. Und nun bedurfte es eines Blickwechsels, um zu sehen, nachdem Johannes eine mächtige Stimme vernommen hatte, wer denn da mit ihm redete. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, muss eine gewaltige Stimme gewesen sein. Klar und deutlich. Unmissverständlich. So sollte ja auch unser Zeugnis von Christus sein. Ne? Auch die Verkündigung muss klar und deutlich sein. Das will der Herr schenken durch seinen Geist. Musste er sich umdrehen, nachdem er gehört hatte, was du siehst, das schreibe in ein Buch, sende es an die 7 Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Musste er sich umdrehen, um diese zu sehen, woher kommt diese Stimme, wer spricht da mit mir? Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Es bedurfte also eines Blickwechsels. Johannes musste sich umdrehen, er musste sich umwenden. Und möglicherweise hat dieser Richtungswechsel hier eine symbolische Bedeutung. Es war ja der Tag, an dem sich die Gemeinden hin und her versammelten. Der Tag des Herrn. Versammelten, um Gemeinschaft zu haben unter Gottes Wort. Gemeinschaft der Liebe. Und da war es nur natürlich, dass die Gedanken des Johannes bei diesen Gemeinden waren. Und sicherlich waren es auch sorgenvolle Gedanken. Er wusste ja um die Situation, in der sich diese Gemeinden befanden. Übrigens ist das nur eine Auswahl von den Gemeinden, die es damals gab in der Gegend. 7 steht stellvertretend für die Vollzahl der Gemeinde Jesu. Er fragte sich, wie steht es um sie? Halten sie durch? Sind sie ein gutes Zeugnis in dieser Leidenszeit, in dieser Zeit der Bedrängnis? Er machte sich sicherlich sehr viel Gedanken über den Zustand der Gemeinde, über ihr Ergehen. Und wie nötig hätten sie ihn doch in ihrer Mitte gehabt. Aber er musste sie allein lassen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, er konnte für sie beten, aber rein äußerlich musste er sie alleine lassen. Und als er sich nun umdreht, sieht er 7 goldene Leuchter. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Diese 7 goldenen Leuchter stehen für die Gemeinden, so heißt es hier in Vers 20, das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Leuchter sind hier symbolisch für die Leuchtkraft der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wir sollen scheinen in dieser Welt wie Himmelslichter. Diese Welt ist dunkel und wir sollten als Gemeinde Jesu das helle Licht des Evangeliums, des Wortes Gottes ausstrahlen in diese dunkle Welt hinein. Also er sieht diese goldenen Leuchter und dann sieht er mitten unter den goldenen Leuchtern den Herrn selbst. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der Herr ist also mitten unter ihnen. Johannes konnte nicht unter ihnen sein. Der Herr aber war mitten unter ihnen. Er hatte seine Gemeinde nicht allein gelassen. Er wandelt hier in ihrer Mitte. Und er hat, so lesen wir in Vers 16, 7 Sterne in seiner rechten Hand. Man hat sich immer wieder gefragt, was bedeuten diese 7 Sterne? In Vers 20 haben wir gerade noch einmal gehört, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Aber was ist damit gemeint? Engel, Boten kann man auch übersetzen, Gesandte, was ist damit gemeint? Worum geht es da? Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir eine einen Bezug herstellen zu einer Aussage im Propheten Daniel am Ende, Kapitel 12, wo es heißt, und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das heißt also, hier sind mit den Sternen Lehrer gemeint. Wenn hier von 7 Sternen die Rede ist, dann bedeutet das nicht, dass es damals in den einzelnen Gemeinden jeweils immer nur einen Lehrer gab. Es konnten viele sein. Wir wissen nicht, wie viel Lehrer Gott den einzelnen Gemeinden geschenkt hat. Das war wahrscheinlich auch unterschiedlich. So wie jede Gemeinde ja auch mehrere Älteste hat und nicht nur einen Ältesten. Also stehen diese 7 Sterne für Lehrer in den Gemeinden ganz allgemein und dann eben auch wiederum stellvertretend für die Gemeinden selbst. Und wenn es dann hier heißt, in Offenbarung Kapitel 1, dass der Herr, dieser erhöhte Herr, die 7 Sterne in seiner rechten Hand hat, dann bedeutet das, dass er die Gemeinde Jesu damals wie auch heute in seiner starken, allmächtigen Hand hält. Das heißt also, hier zunächst einmal wandelt er unter den Leuchtern, er wandelt in seiner Gemeinde, es gegenwärtig und gleichzeitig hält er seine Gemeinde fest in seiner starken Hand. Welch ein Trost für Johannes hier in dieser Situation. Er konnte nichts bewirken, abgesehen von seinen Gebeten, und die waren schwerwiegend, sicherlich sehr, sehr schwerwiegend. Aber er musste äußerlich fern sein von den Gemeinden. Er konnte ihnen nichts sagen. Er konnte mit ihnen keine Gemeinschaft haben, aber der Herr selbst hatte Gemeinschaft mit seiner Gemeinde. Der Herr selbst war unter ihnen und der Herr selbst hielt sie fest in seiner starken Hand, mittendrin im Leiden. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Was wird sein, wenn die Zeit für uns schwieriger wird? Was wird sein, wenn man hier und da vielleicht einen Prediger, einen Verkündiger, einen Lehrer oder die Ältesten aus der Gemeinde entfernt? Das hat man immer wieder getan in der Vergangenheit. Wenn Gemeinde Jesu verfolgt wurde, hat man sich zunächst einmal immer wieder gestürzt auf diejenigen, die die Gemeinden leiteten. Dann zu wissen, der Herr selbst ist gegenwärtig. Er wird sich seiner Herde selbst annehmen. Und er hält seine Gemeinde in seiner starken Hand. Welch ein Trost! Wir sind nicht abhängig von Menschen. Letztlich nicht, ihr Lieben. Wir sind dankbar für Menschen, die Gott gebraucht, um uns zu segnen, aber wir haben unsere letzte Abhängigkeit vom Herrn selbst, von ihm ganz allein. Es ist wichtig, dass das klar ist unter uns. Von daher auch immer wieder die ganz persönliche Verbindung zum Herrn im Lesen des Wortes Gottes. Es reicht also nicht aus, wenn ihr sonntags hier zum Gottesdienst kommt, um die Predigt zu hören, sondern beschäftigt euch mit dem Wort Gottes zu Hause. Nutzt die Gelegenheiten, die wir noch haben, die Gott uns noch gibt, in der Freiheit, um euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wenn es eben möglich ist, ihr Lieben. Darum bittet der Apostel Paulus für die Obrigkeit, damit wir ein stilles Leben führen können. Was meint er denn damit? Nun, damit wir Freiraum haben, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, in aller Ruhe, in aller Stille. So wie wir es heute Morgen hier tun können. So tu es bitte auch zu Hause. Nutze die Zeit, die Gott dir gibt. Also ein großer Trost in dieser Aussage. Aber dann hören wir auch auf der anderen Seite, wie sich der erhöhte Herr hier der Gemeinde darstellt und offenbart. Ich lese das noch einmal. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Das ist ein Bild, das uns eigentlich nicht so vertraut ist von unserem Herrn, oder? Vertrauter ist uns beispielsweise das Bild vom guten Hirten, woran wir uns erfreuen, immer wieder aufs Neue. Das Lamm Gottes, das für unsere Sünde geblutet hat, das ist uns viel vertrauter und auch viel angenehmer als das, was wir hier vor Augen haben. Hier handelt es sich um den erhöhten Herrn in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät. Sicherlich das Kleid, das lange Kleid, von dem uns hier gesagt wird, erinnert uns an den Hohen Priester, an das Gewand des Hohen Priesters. Und der Hohen Priester hatte natürlich die Aufgabe, für das Volk Sühne zu schaffen, durch die Opfer, die er brachte. Aber doch, das Bild, das wir hier vor uns haben, hat mehr richterliche Züge, weniger versöhnende Züge oder sühnende Züge, als vielmehr richtende Züge. Das weiße Haar weist uns hin auf seine ewige Existenz und Weisheit, denn Weisheit, so sagt das Buch Hiob, ist bei den Alten. Und vor seinen Augen ist nichts verborgen, sie sind wie Feuerflammen. Er ist selbst unbeschadet durch das Gericht Gottes hindurchgegangen, seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme, und seiner Stimme kann sich niemand entziehen. Seine Stimme ist wie großes Wasserrauschen. Das zweischneidige, scharfe Schwert zeigt an, dass er der unbestechliche Richter ist. Und sein Angesicht ist voller leuchtender Klarheit. Er ist das Licht, in dem keine Finsternis ist. So stellt sich also der Herr hier dar, in seiner Majestät, in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit, in seiner Funktion als Richter. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, dass wir das begreifen, nicht als Richter der Welt, sondern als Richter der Gemeinde. So stellt er sich auch den einzelnen Gemeinden vor, an die die Sendschreiben gerichtet sind. Als Richter der Gemeinde. Nun mag jemand unter uns sagen, ja, was haben wir noch mit dem Gericht zu tun? Wir sind schon gerichtet durch das, was Jesus für uns getan hat. Wir kommen nicht mehr in das Gericht Gottes hinein, in dieses endgültige Gericht. Wir sind errettet, wir sind jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So schreibt ja auch Johannes. Das ist richtig. Und doch richtet der erhöhte Herr seine Gemeinde hier auf dieser Erde. Er züchtigt sie. Er weist sie zurecht. Er deckt ihre Schäden auf. Genau das finden wir in den Sendschreiben. Er prüft sie im Leiden, macht offenbar, was in ihnen steckt. Korrigiert sie, warnt sie, ruft sie zur Buße auf. Das alles finden wir in den Sendschreiben, die dann folgen. Und darin ist er absolut unbestechlich. Ihr Lieben, wenn wir die Gemeinde Jesu betrachten, von ihrer Stellung her, die sie hat in Christus, eine ideale Gemeinde, wir hier im Wuppertal insgesamt und auch dieser kleine Teil hier der Gemeinde im Wuppertal, eine ideale Gemeinde, ja? Ich habe da drüben ein Buch in meinen Regalen stehen mit dem Titel Ideale Gemeinde sucht einen perfekten Pastor. Ne? Also ihr habt beides hier. Ihr seid beides und habt beides. Ihr seid eine ideale Gemeinde und habt einen perfekten Pastor. Ne? Ja? In Christus Jesus ist das so. Wenn wir an unsere Gerechtigkeit vor Gott denken. Da ist alles wunderbar und herrlich, auch hier in dieser Gemeinde. Aber, jetzt kommt es aber, ja. Das uns nicht niederschmettern soll, das uns aber wachrütteln sollte hier und da. Und das ist, dass unser irdischer Zustand als Gemeinde Jesu alles andere als ideal und perfekt ist. Und das wissen wir doch aus dem eigenen Leben. Das weiß ich doch von mir und das wisst ihr von euch selbst. Und das wissen wir auch hier im Blick auf die Gemeinde insgesamt. Das ist doch alles andere als ideal und perfekt, bei all dem Schönen, was wir auch haben dürfen, bei all den Segnungen, die Gott uns schenkt. Leiden wir doch sehr unter unserer Unvollkommenheit. Und so auch die Gemeinden damals. Und da muss der Herr eben hier und da auch eingreifen und muss der Herr auch züchtigen, damit wir zurechtgebracht werden und, wie Paulus sagt im 1. Korintherbrief, nicht samt der Welt verdammt werden. Hier geht es also nicht um ein endgültiges Verdammungsurteil, das der Richter über uns spricht, sondern hier geht es darum, dass er uns als der Richter in der Gemeinde, das Gericht fängt an am Hause Gottes, wie Petrus sagt, dass er als der Richter seine Gemeinde zurechtbringt, zur Buße ruft, hineinleuchtet, deutlich macht, Schäden aufdeckt, um sie dann durch sein kostbares Blut auch zuzudecken. Und so muss der Herr hier sicherlich auch bei uns manches noch ans Licht bringen, ihr Lieben. Da bin ich fest von überzeugt. Wenn jemand unter uns ist, der in der Sünde lebt, bewusst in der Sünde lebt, und der Geist Gottes unter uns wirkt, dann wird das offenbar werden. Dann muss das offenbar werden, damit Buße geschieht und Reinigung geschieht. Und wir sollten darum beten, dass es geschieht, ihr Lieben. Dass der Herr sich hier verherrlichen kann in unserer Mitte, unter Sündern, ganz gewiss unter Sündern, aber unter solchen Sündern, die es gelernt haben, Buße zu tun. Und dann von nichts anderem leben wollen, als von seiner wunderbaren und herrlichen Gnade. Aber dass wir doch Gott respektieren in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät. Das ist mein herzlicher Wunsch. Das sollte unsere Bitte sein. Und darin wollen wir uns auch immer wieder vereinigen. Amen.